Inforadio Podcast.
Ich möchte die heutige Sendung mit einer kleinen Geschichte beginnen. Als Gott nach vollbrachter Arbeit auf die Welt hinunterschaute und das Gebiet des heutigen Kanada erblickte, sagte er zu Erzengel Gabriel: Hier habe ich das schönste Land der Erde erschaffen, mit majestätischen Bergen, dichten Wäldern, tiefblauen Seen und kristallklaren Flüssen. Und die Bewohner werden für ihre Freundlichkeit bekannt sein. Der Erzengel ist etwas erstaunt und gibt zu bedenken, ob dieses Land nicht vielleicht etwas zu viel des Guten abbekommen habe. Da lächelt Gott milde und sagt: Warte nur ab, welche Nachbarn ich ihm geben werde. In Kanada, so habe ich mir erzählen lassen, hört man die Geschichte gern und auch mit Stolz. Dem übermächtigen Nachbarn USA, mit dem es immerhin eine kilometerlange, und zwar tausende von Kilometer lange Grenze gibt, begegnet man mit Selbstbewusstsein, denn Kanada gehört zu den reichsten Ländern dieser Welt mit hoher Lebensqualität und hohem Ansehen. Ich glaube, es kann sich kaum einer daran erinnern, mal eine Negativschlagzeile über Kanada gelesen zu haben. Forum, die Botschaft der Matinee. Wir wollen heute natürlich auch ein bisschen hinter die Kulissen dieser multikulturellen Gesellschaft schauen, über das Verhältnis zu den USA und die Verbundenheit zu Europa reden. Und ich freue mich sehr, Dr. Peter Böhm begrüßen zu dürfen, den Botschafter Kanadas in Deutschland. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Anthony Seebauer diskutiert mit uns, Deutscher mit kanadischen Wurzeln. Sie haben Politikwissenschaft, Philosophie und Geschichte studiert, lehren an der Uni Greifswald und sind Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Vielen Dank.
Und Andreas Jandl, Theaterwissenschaftler und freier Übersetzer mit der Liebe zur oder für die kanadische Literatur. Ebenfalls ein herzliches Willkommen.
Guten Tag.
Und wir sind mit der Sendung wieder zu Gast bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Botschafter, es gibt sicherlich nur wenige Diplomaten, die mit ihrem Gastland so verbunden sind wie Sie. Ihre Eltern gehörten zur deutschsprachigen Minderheit im rumänischen Siebenbürgen, flüchteten kurz vor Ende des Krieges und wanderten nach Kanada aus. Sie wuchsen dann in Kitchener auf, einer Kleinstadt in der Nähe Torontos, die bis 1916 allerdings Berlin hieß. Also von Berlin nach Berlin, aber dennoch eine ziemlich weite Reise, ne?
Stimmt, ja, es war eine weite Reise.
Und Sie haben viele Stationen zwischendurch gemacht. Was hat Sie denn zu der Überzeugung gebracht, als Botschafter für Ihr Land in die Welt zu gehen?
Naja, wie es bei vielen geht, wenn man 20 oder 23 Jahre alt ist, weiß man nicht, was man mit seinem Leben anfangen soll. In meinem Fall, ich wollte unbedingt auf einer Universität unterrichten als Professor. Und in den Jahren, Anfang 80er Jahren, war sehr wenig vorhanden, wenigstens in meinem Fach Geschichte. Bei uns in Kanada gibt es eine Prüfung für den Auswärtigen Dienst und für den öffentlichen Dienst. Und diese Prüfung schreiben also 10.000 Studenten jedes Jahr und ungefähr 100 werden angenommen. Und ich habe Glück gehabt und bin angenommen worden, dachte ich, ich würde dieses vielleicht 2-3 Jahre machen. Aber 27 Jahre später bin ich noch immer dabei.
So. Ist das ein gutes Zeichen?
Ich denke schon.
Kommen wir noch ein bisschen auf Ihre Kindheit oder Ihre Jugend zurück. Zu Hause haben Sie Deutsch gesprochen.
Meine Eltern haben eine Mundart als Siebenbürger Sachsen, das vielleicht mit dem Mittelhochdeutsch vergleichbar ist, weil um die Zeit sind diese Leute ausgewandert, also vor 850 Jahren. Und in dem Haus haben sie lieber Hochdeutsch mit uns Kindern gesprochen, weil wir das andere nicht richtig verstanden haben. Und ich habe dann auch eine Samstagsschule besucht und dort habe ich Lesen und Schreiben gelernt und habe 27 Jahre lang gewartet, bis ich in ein deutsch sprechendes Land komme.
Und zwischendurch haben Sie nie geübt?
Zwischendurch manchmal, also mit deutschen Diplomaten in Kuba oder in Zentralamerika oder in Amerika, wo ich halt war, aber... Es hat eine lange Zeit gedauert.
Wie sah denn zum Beispiel diese Melange aus, die Sie schon als Kind oder Jugendlicher erfahren haben? Also auf der einen Seite zwischen der Tradition, der Herkunft Ihrer Eltern und den Gegebenheiten der neuen Heimat, des neuen Landes Kanada. Also was vermischte sich da wie zum Beispiel? Was nahmen Sie im Grunde genommen oder Ihre Eltern aus beiden Welten?
Ja, ich glaube, was meine Eltern mitgebracht haben, war erstens die Sprache und die Sitten und die Bräuche. Und weil sie eine Minderheit waren, war das irgendwie im, wie wir sagen, im DNA dabei. Dann kamen sie in ein anderes Land und waren wieder eine Minderheit. So, das war ganz völlig normal. Wen haben sie dort getroffen? Andere Minderheiten, also Leute aus Polen, aus Italien und Kanada als Einwanderungsland. Es war halt und ist noch so ein Land. So war das nicht unbedingt außergewöhnlich. Und beim Straßenspiel hat man wirklich alle Sprachen gehört.
Herr Sieboer, Sie sind in einem Land geboren, das 30 Mal größer ist als Deutschland, 6 Zeitzonen besitzt, wenn ich richtig gelesen habe, und für viele Menschen auf der ganzen Welt, wenn sie dann überhaupt ans Auswandern denken, der Traum schlechthin. Was ist so einzigartig an Kanada für Sie, wenn Sie jetzt Lust machen müssten auf das Land, wenn Sie es jemandem beschreiben sollten, der es nicht kennt?
Das, also neben der Natur ist das Reizvollste die Menschen, wie die Menschen miteinander umgehen, die Stimmung, dieses Verhältnis der Leute zueinander, die entspannte Lebensart, das Lebenstempo. Der Fokus sozusagen auf zwar sehr hart zu arbeiten, aber neben der Arbeit eben auch ein sehr wichtiges Privatleben zu haben. Es ist ein sehr, sehr gutes Verhältnis, ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben.
Was meinen Sie mit Lebenstempo? Ist es eher schnell oder sind die Leute auch ein bisschen gemächlicher und lassen mal alle 5 gerade gehen?
Ich würde nicht gemächlich sagen, aber es ist in einem guten, ausgewogenen Balance einfach. Mhm. Ja, es wird hart gearbeitet, ohne Frage, aber es ist durchaus so, dass das Privatleben auch eine Rolle spielt, ja, eine große Weise. Und das, finde ich, sieht man immer wieder und das spürt man einfach im Umgang der Menschen miteinander.
Also Gelassenheit vielleicht?
Gelassenheit, genau.
Ist das richtige Wort? Ja. Herr Jandl, den Kanadier an sich gibt's ja nicht. Wir haben es auch gerade schon vom Botschafter gehört. Den Kanadier verbindet ja wahrscheinlich, dass so gut wie jeder Zweite oder ich weiß nicht genau, wie die Prozentzahlen sind, Sohn oder Tochter eines Einwanderers ist. Die Urbevölkerung, die Eskimos oder auch die Indianer, stellen heute weniger als 2% der Bevölkerung. Also alle anderen sind irgendwann mal gekommen, sind dort geblieben. Mittlerweile gibt es schon die Enkel und Kinder der Enkel. Sie haben in Montreal studiert und dort auch gearbeitet. Was hat Sie an Kanada besonders gereizt?
Ja, mich haben direkt die Künstler gereizt, die ich schon von Deutschland aus so ein bisschen kennengelernt habe. Filme habe ich gesehen, Denis Arcand zum Beispiel. Und das hat einfach eine große Neugierde bei mir entfacht. Und das war ein Grund genug, dort mal hinzuschnuppern. Und bei diesem Schnuppern habe ich gemerkt, damit ist es lang noch nicht getan.
Ein bisschen tiefer eintauchen.
Ja, und das wurde dann eben ein Studium. Und jetzt ist es fast was wie ein Beruf geworden.
Gut.
Mich haben die Autoren, die ich in Montreal auf der Bühne gesehen habe, begeistert. Das hätte mir vielleicht auch in einem anderen Land passieren können, aber es ist nun mal in Montreal passiert. Da habe ich mich eingefunden und seitdem, ja, bin ich an dieser Quelle dran.
Was hat Sie so begeistert? Um das nochmal ein bisschen versuchen zu fassen. Ist es was Besonderes, was Sie hier in Europa zum Beispiel nicht gefunden haben?
Also, was mich dort wirklich fasziniert hat, ist die Zweisprachigkeit der Stadt. Ist es dort eben ein Aufeinandertreffen von zwei Sprachgruppen, zwei kulturellen Gruppen, kann man direkt auch sagen. Und das gibt der Stadt natürlich eine Dynamik, die vielleicht in anderen Städten so nicht zu finden ist. Und dieses Miteinander, Nebeneinander, möglicherweise auch mal gegeneinander, ist für einen Ausländer einfach ein faszinierendes Phänomen. Und um das genauer zu begreifen, lohnt sich schon, da mal ein bisschen länger auch zu bleiben.
Also da wollen wir ja auch im zweiten Teil der Sendung noch ein bisschen genauer hingucken. Aber zum Beispiel, wenn man das nimmt, was Sie gerade alles gesagt haben, fühlt man sich dann vertraut, obwohl man noch fremd ist? Also gibt es auch so ein Phänomen?
Also ich glaube, die Tatsache, dass es dort so viele unterschiedliche kulturelle Gruppen gibt, macht es dem Ausländer und auch dem ausländischen Studenten, wie ich ja jetzt war, sehr einfach, dort einzutauchen. Es ist nicht so, dass man einer monolithischen Masse entgegensteht und allein der Exot ist. Überhaupt nicht. Man hat also Anknüpfungspunkte in vielen anderen europäischen Kulturen, die dort vertreten sind. Aber auch die Kanadier, die ich kennengelernt habe, waren eben wirklich so offen, sich auch mit dem ausländischen deutschen Studenten abzugeben.
Mhm. Herr Botschafter, also der typische Kanadier, habe ich schon mal gelernt, ist eigentlich der Zugereiste. Das verbindet dann auch die Menschen wieder. Vielleicht noch mal ein bisschen was zu dieser Weite des Landes, also das zweitgrößte Land der Welt. Ich habe ja den lieben Gott schon zitiert, was er Ihrem Land alles Gutes getan hat. Also wunderbare Wälder, Seen, Flüsse. Und natürlich immense Ausmaße. Also wenn man sich das mal betrachtet, ich glaube, der südlichste Zipfel Kanadas liegt fast auf dem Breitengrad von Rom. Der nördlichste reicht fast bis zum Nordpol. Sind es denn auch diese geografischen Gegebenheiten, die die Menschen in einer bestimmten Art und Weise formen?
Also es haben schon viele Autoren darüber geschrieben und auch Historiker, aber das gehört zum Kanadiersein, dass man also gegen die Natur kämpft. Also wir lieben die Natur, aber ich denke oft im Winter, und dieses hier ist ja kein Winter, aber bei uns, wenn es Winter gibt, dann denkt man, warum sind die Europäer hergekommen? Und wie haben sie das überlebt? Also wenn es minus 40 Grad ist und der Wind bläst, dann denkt man, also wie kann man das schaffen? Und dann mit dem Winter kommt auch die Furcht vom Feuer. Und das geht ganz zurück zur Urbevölkerung. Also man muss Feuer haben, um warm zu sein. Also, und man muss ein Haus haben. Aber wenn man einen Brand im Winter hat, dann ist man fertig.
Aber es gibt auch sowas wie Sommer, ne?
Es gibt einen heißen Sommer in vielen Plätzen in Kanada, sogar auch im Norden. Vielleicht nur eine Woche lang, aber immerhin. Schon heiß. Und das haben wir auch. Aber das Ganze ist, sich für den Winter so vorzubereiten, dass man den Winter eigentlich überleben kann. Das kommt von der Zeit der Pioniere und auch von der Urbevölkerung. Und deshalb sind wir auch vielleicht im Sommer mehr gemütlich und locker.
Im Winter etwas angestrengter?
Ja, im Winter gibt's Eishockey, das ist was ganz anderes.
Das ist ja auch was Besonderes. Herr Seaboy, Herr Jandl, gibt es denn sowas wie typische kanadische Tugenden? Was würde Ihnen da einfallen?
Toleranz.
Toleranz.
Toleranz. Ich meine, man muss sich vorstellen, fast jeder hat Vorfahren, also aus irgendeinem anderen Land und einen Bezug zu dem Land und ein Wissen über dieses Land. Toleranz, dann Gelassenheit, das finde ich. Es ist relativ gebildet auch. Also das Bildungssystem ist sehr gut und das Wissen über andere Länder ist sehr hoch. Das Interesse an anderen Ländern ist sehr hoch.
Und sicherlich Gastfreundschaft, oder? Weil jeder war mal oder jeder ist mal Gast, ne? Also auch um ins Land zu kommen.
Herzlichkeit fällt mir ein. Und auch Direktheit.
Der Botschafter hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Diese Themen, also auch gerade die Einwanderer, die das Land nun einmal hat und auch davon lebt, immer wieder auch Thema in der kanadischen Literatur?
Natürlich, das spiegelt sich in den Romanen natürlich genauso wider wie in den Theaterstücken. Also es sind Themen wie Natur und familiärer Hintergrund. Vatergeschichten sind ganz charakteristisch für eine bestimmte Epoche. Kanada kennt also eine Zeit, in der fast in allen Familien der Vater abwesend war. Und das prägt dann auch die literarischen Werke.
Ich möchte aber vielleicht auf einen Punkt kommen, was Sie jetzt angeschnitten haben und in Quebec. Das war und ist noch anders. Es ist nicht nur anders, weil es französisch ist, aber man muss damit rechnen, dass dieses Land, das neue Frankreich, wurde von den Briten vor der französischen Revolution erobert. So wurde das praktisch eine englische Kolonie, bevor sie das alles mit der alten Heimat mitgemacht haben, was die französische Revolution gebracht hat. Und deshalb wurde dann die ganze Geschichte in Quebec anders. Und das hat einen starken Einfluss auf Literatur gehabt, auf Soziologie. Also bis zu den 60er Jahren, die Familien hatten 18, 19 Kinder. Das war ganz normal. Kein Wunder, der Vater war weg. Also wirklich.
Der hat sich verabschiedet.
Er hat sich verabschiedet.
Dem wurde das zu viel.
Ja, es gab damals diesen berühmten, den Kampf über die Geburtenrate. Ja. Also beide Bevölkerungsgruppen, die britisch abstammende und die von Frankreich abstammende, begaben sich also in einen Kampf. Wer wird jetzt schneller wachsen, um in Kanada, die Macht zu kriegen?
Deshalb haben wir jetzt die Einwanderer.
Das sind die neuen Babys.
Ja. Über die wollen wir gleich sprechen. Herr Botschafter, Herr Seaboy, Herr Jandl, herzlichen Dank für diese erste Runde. Wir unterbrechen jetzt kurz für die Schlagzeilen und hören uns gleich wieder. Mehr als 4 Jahrzehnte ist es her, dass der damalige kanadische Premierminister Trudeau seinen Traum, seine Vision zur offiziellen Staatsphilosophie machte. Eine gerechte Gesellschaft, in der Multikulturalismus fortan gesetzlich geschützt wurde. Trudeau, der selbst französisches als auch schottisch-britisches Erbe in sich trug, hatte die Idee, aus dem bis dahin zweisprachigen Kanada ein multikulturelles Mosaik entstehen zu lassen, mit dem erklärten Ziel, die Kultur, Tradition und Geschichte der Einwanderer zu konservieren, zu erhalten, also eher ein friedliches Miteinander, kein Schmelztiegel wie in den USA, sondern, um den Botschafter zu zitieren, eher ein gemischter Salat. Heute zu Gast in der Matinee Dr. Peter Böhm, der Botschafter Kanadas in Deutschland, Anthony Seaboyer von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Andreas Jandl, Theaterwissenschaftler und freier Übersetzer. Herr Botschafter, wir haben schon im ersten Teil ein bisschen darüber gesprochen. Kanada ist neben den USA und Australien das klassische Einwanderungsland, nach den Ureinwohnern, First Nation mittlerweile genannt. Waren es zunächst die britischen, dann die kontinentaleuropäischen Migranten, die seit dem 17., 18. Jahrhundert nach Kanada kamen. Die vierte Welle, wenn man so will, sind dann die sichtbaren Minderheiten, Menschen aus Asien und Afrika. Wie haben Sie denn oder überhaupt schon damals Multikulti in Ihrer Jugend, in Ihrer Kindheit erlebt? Oder gar nicht so sehr als Phänomen?
Ich habe wirklich nicht viel daran gedacht. Es war ganz normal, dass man Freunde, auch Schulfreunde hatte, die von anderen Ländern kamen. Es waren meist Europäer zu meiner Zeit. Aber dann hat sich das auch geändert und besonders auf den Universitäten. Viele, viele Jahre lang waren Briten auf Nummer eins und deutschsprechende Migranten auf Nummer zwei. Und deshalb haben wir ungefähr 3 Millionen Kanadier deutscher Herkunft, also deutsche Wurzeln. Das kann von Russland sein, Osteuropa, von Deutschland, Österreich, Schweiz. Die sogenannten visiblen Minoritäten, das ist relativ neu bei uns in den letzten 25 Jahren. Aber ich glaube, das fällt auch nicht mehr auf. Die Stadt Toronto, unsere größte Stadt, innerhalb 5 Jahren wird die Hälfte der Bevölkerung nicht in Kanada gebürtig sein.
Gerade vor dem Hintergrund, Herr Seaboyer, wie wichtig sind da familiäre Wurzeln? Also spielt es zum Beispiel, wenn Sie sich zurückerinnern, spielt es da eine Rolle, ob der Großvater irgendwann mal aus England oder aus Deutschland eingewandert war? Sprach man darüber oder war das gar kein Thema für Sie?
Ja, klar sprach man darüber. Also ich bin zweisprachig aufgewachsen zum Beispiel und wir hatten immer wieder Besuch aus Deutschland, mehrmals im Jahr, für längere Zeit. Und natürlich, da war einerseits Identifikation, andererseits großes Interesse und eben Austausch.
Aber eben nicht so im Sinne von, dass Sie in Anführungszeichen was Besonderes waren, sondern Sie teilten im Grunde genommen dieses Schicksal oder diese Geschichte mit anderen, oder wie war das?
Es ist schon so ein bisschen, dass das eine Zusatzidentität ist. Man hat es zwar Kanadier, aber man hat Deutsche oder wie auch immer Schweizer oder Französische oder wie auch immer Vorfahren. Das spielt schon eine Rolle. Also im Alter, in dem ich da war, spielte das durchaus eine Rolle. Und das drückte sich aus in den Sportspielen, die man machte, die dann eher aus dem Land kamen und die Mannschaften, für die man sich interessiert hat. Also das spiegelte sich schon wieder auf jeden Fall. Und jeder hatte halt irgendwo eine Region, mit der er besonders verbunden war, neben Kanada.
Das Besondere an Kanada, Herr Jandl, ist ja eben auch dieses Modell oder dieses Projekt, sage ich mal, des friedlichen Nebeneinanders. Also es geht weniger um Integration, worüber wir zum Beispiel in Deutschland oder auch in Europa immer so viel streiten oder auch so lange diskutieren, sondern es geht um Koexistenz. Also es geht darum, Menschen ins Land zu holen, ihnen aber auch einen Raum zu geben. Wir können ja gleich noch mal ein bisschen genauer hingucken, wie das funktioniert und ob es funktioniert. Aber jedenfalls hat es ja auch Jahrzehnte funktioniert. Wie sehr ist das zum Beispiel auch Thema in künstlerischer Arbeit? Also spielen da die Herkunftsländer eine größere Rolle oder das eben sich dann wiederfinden in einer neuen Gesellschaft, in der kanadischen?
Also es gibt natürlich zum Beispiel im Theaterbereich Jugendstücke, in denen das direkt thematisiert wird. Jugendliche verschiedener Ethnien, es geht um Themen wie Toleranz und so weiter. Ansonsten ist es interessanterweise so, dass in den letzten 15 Jahren vielleicht, ausgerechnet die zugereisten Schriftsteller, also nicht zugereist, sondern eingewanderten Schriftsteller, besonders erfolgreich waren. Was manchmal auch zum Neid der Alteingesessenen geführt hat. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass sich in der Literatur, im Theaterbereich, sehr viele Berühmtheiten finden, die eben auch diesen Hintergrund haben, dass sie nicht aus Kanada stammen.
Also erfolgreich, weil sie so einen Nerv der Zeit getroffen haben oder weil sie Themen angesprochen haben, umgesetzt haben? Oder was meinen Sie, Herr Botschafter?
Ich denke, weil sie einfach gut sind, ehrlich gesagt. Und von ihren Arbeiten werden viel, von den Theaterstücken, von den Romanen werden Filme in Hollywood gedreht und auf der ganzen Welt. Die sind gute Leute, von wo immer sie kommen.
Ich denke, es ist nochmal ein Unterschied, in welche kanadische Stadt man jetzt guckt. Sind nicht die gleichen Modelle. Fragen nach Integration werden wahrscheinlich in verschiedenen Städten anders gelöst. Was mich in Montreal damals sehr beeindruckt hat, war wirklich dieses parallele Existieren von ganz individuell gefärbten Vierteln. Man hat die Portugiesen, man hat die Chinesen, man hat die Italiener und es scheint so, als ob sich da jeder in seinem Viertel sehr, sehr wohl und frei fühlt.
Na gut, das hat man natürlich jetzt hier bei anderen, ich sag mal, nordamerikanischen Städten auch. Also da haben sie Little Italy neben Little India oder ich weiß nicht was. Dennoch gibt es ja was Besonderes in Kanada, was eben andere Länder so nicht versucht haben, auch nicht nachgemacht haben und was vielleicht auch ja, das Geheimnis, das Rezept ist für den Erfolg. Was ist es?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich komme aus einer anderen Stadt. Also ich bin in Halifax, bin ich groß geworden. Das ist 300.000 Einwohnerstadt, ganz anders als Montreal. Da gibt es weniger so zuordnenbare Viertel in dem Sinne. Aber ich denke, dass es eine Offenheit und Interesse ist, eine Haltung einfach, die sozusagen dem anderen oder dem Anderssein gegenüber besteht und die eben sehr integrierend ist und wenig unterscheidend ist und sehr integrierend und willkommen heißend aufnehmend ist.
Da kommen auch Gelder dazu, also von der Bundesregierung, von den Provinzregierungen, die Minderheiten unterstützen. Wie unterstützen sie sie? Dass sie ihre Sprachschulen haben können, dass sie auch eine Zeitung haben dürfen oder wenigstens mit einer anfangen können und mit der Gemeinschaft zu arbeiten. Und ich glaube, das hat auch sehr viel geholfen, dass wir besonders in den großen Städten die nicht diese Zwistigkeiten haben, die man manchmal in anderen Städten der Welt sieht. Wir haben auch Probleme, aber nicht in dem Maß.
Naja, aber ich habe gelesen, es gibt schon auch eine mittlerweile kritische Diskussion um, ich sag mal, den Kult um Multikulti. Also hat dazu wenig politischer Diskurs zum Beispiel stattgefunden, weil seit Trudeau diese Idee umgesetzt hat, auch in Gesetze, ist natürlich auch eine Zeit ins Land gegangen. Also hat man sich auch den Gegebenheiten angepasst? Ist da was passiert?
Na sicher, weil mit dem Multikulturalismus kam auch unsere Verfassung. Vor 1982 hatten wir kein Grundgesetz. Das war eine britische Akte vom Parlament in Westminster. So dadurch sind auch Kanadier stolz geworden, dass sie jetzt eine Verfassung haben und dass sie die Rechte geschützt haben. Also, und ich glaube, das ist wichtig. Und bis das angekommen ist, also überall im Land angekommen ist, das dauerte Zeit. Natürlich auch war diese Sache auch politisch, weil die Minderheiten haben gewöhnlich die Liberalen unterstützt und nicht die Konservativen. Und das ist eine lange Geschichte. Und wenn man diese Unterstützung bekommt, natürlich als Politiker will man noch mehr Unterstützung bekommen. Aber dann haben auch die Provinzen sich eingesetzt und sich sogar kräftig eingesetzt, weil jede Provinz ist anders. Und laut der Verfassung hat andere
Gegebenheiten oder Umstände.
Genau, was sie machen können. Und in den Städten auch. Also wir haben, unsere Bevölkerung liegt ja ziemlich an der Grenze mit den Vereinigten Staaten. Und dadurch gibt es auch Beziehungen über die Grenze. Ich weiß, wir werden später darüber sprechen, aber das war auch ein Faktor in der Entwicklung des Multikulturalismus. Mhm. Es kamen auch Amerikaner zu uns, will ich sagen.
Soll es auch gegeben haben, ja. Hörte ich auch davon.
Gibt's noch heute?
Gibt's noch heute. Naja, bisher war ja eher Kanada so Mutter, Herr Botschafter, ne? Also nicht, dass man jetzt in die Welt gegangen ist und gesagt hat, guckt mal, wie wir es machen und macht's mal genauso. Aber natürlich gibt's auch viele Dinge, die Sie sicherlich übertragen können und wo Sie sagen, da können andere von uns lernen.
Wir haben nicht für ein jedes Land die Lösung. Wir haben eine andere geschichtliche Entwicklung gehabt. Wir sind ein großes Land, geografisch, und für die kleinen Länder in Europa, die auch zum Teil auch viel Krieg gelitten haben, ist das auch ein wichtiger Punkt. Wir hatten mit den Amerikanern nur Krieg, und das war vor ein paar hundert Jahren. Und deshalb ist eigentlich unser Land entstanden, wie es ist. Mit denen, die jetzt zukommen, es gibt in verschiedenen Ländern auch interne Zwistigkeiten zwischen Gruppen. Und zum Teil werden diese dann in der neuen Heimat in Kanada gefördert. Ich glaube auch, wenn wir richtig dran denken, dass der Schlag vom 11. September 2001 ein großer Faktor, also weltweit ist. Wir befassen uns mehr mit Sicherheit. Und auch die Probleme, die wir jetzt bei der Globalisierung und bei der globalen Finanzkrise sehen. Also die Welt hat sich sehr geändert und es wird immer Migranten geben und Migranten, die Anlass suchen, also ihre Freiheit zu haben oder ein besseres Leben zu finden. Und die können von überall kommen, und wir suchen auch zum Beispiel in Kanada, suchen wir jetzt zur Finanzkrisezeit auch noch Arbeitskräfte. Ich war auf einer kanadischen Jobmesse in Essen letzte Woche und in Leipzig, und es kommen Leute, die wollen arbeiten, die wollen auswandern. Also es ist
Gut, aber die Probleme, wenn ich sie richtig verstehe, sie sind da, aber sie sind jetzt nicht so überwältigend, als dass man sagen würde, dass die Regierung zum Beispiel sagen würde, wir müssen von diesem Kurs, den wir da führen, schon seit so vielen Jahrzehnten, also Multikulturalismus, von dem müssen wir in irgendeiner Weise abweichen.
Die Regierung muss und macht das auch in der Tat, also Grenzen setzen. Zum Beispiel in der Provinz Ontario wollte eine islamische Gruppe das Scharia-Gesetz einführen. Das geht einfach nicht. Wir haben ein anderes Grundgesetz, und das Scharia-Gesetz, was eigentlich religiös ist, kann man nicht einfach in eine Provinz, in einem anderen Land hinstellen. Und deshalb kommt es zu Gespräch, zu Kritik, und das ist alles gut im politischen Wesen und Leben.
Ja, die Haltung, die kanadische Haltung des Leben und Leben Lassens, das ist ja immer so da gewesen, das wandelt sich. Ein Beispiel ist, selbst in kleineren Städten, kanadischen Städten war es bis vor kurzem so, dass man sein Haus nicht abgeschlossen hat, sein Auto nicht abgeschlossen hat, und das wandelt sich. Also es gibt mehr das Gefühl, dass es Bedrohungen auch innerhalb Kanadas gibt. Das wirkt sich auch aus. Das ist einfach ein Lebensgefühl, dass ich sozusagen sagen würde, das wandelt sich. Und das führt mit eben irgendwie dazu. Ja. Aber es ist sehr schwierig, das zu erklären. Und ich denke nicht, dass diese generelle Politik in Frage gestellt wird. Sie wird nur überdacht und überlegt, wie kann man da ergänzen, wie kann man das sozusagen weiter anpassen, den Weg weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, der Weg. Aber nicht in Grundsätzen in Frage zu stellen, auf keinen Fall.
Ein nicht ganz unstrittiges Thema, glaube ich, in der kanadischen Innenpolitik ist der Umgang mit den Ureinwohnern. Ich habe vorhin schon gesagt, es gibt nur noch 2% der Eskimos und Indianern. Und genau bei dieser kleinen Bevölkerungsgruppe sind allerdings die Probleme, wenn wir schon mal noch ein bisschen über die kanadischen Probleme reden, auch besonders groß. Also es gibt das Problem Alkoholismus, es gibt viele Kinder, die in Armut aufwachsen, es gibt viele Kinder, die auch frühzeitig von der Schule abgehen. Was läuft da nicht zusammen, Herr Botschafter? Was ist da das Problem?
Dies ist ein Problem, was schon viele Jahre existiert. Und im Gegensatz zu Amerika, in unserem Fall haben wir immer unsere Urbevölkerung ein wenig, ich würde das offen sagen, ein wenig mehr geschätzt. Und wir haben versucht, sie aufzubilden. Aber es gibt diese Probleme, die Sie erwähnt haben. Und dann auch noch Klimawandel. Also die Tradition, die alten Traditionen, die sterben ab. Und auch Globalisierung, ehrlich gesagt. Also man kann da im Arktis leben, keine Straßen haben, kein Auto, vielleicht einen Schlitten, aber man hat Fernseher und mit Satellitverbindung, und dann kann man Programme auf der ganzen Welt sehen, und das ist nicht mehr die Tradition, was diese Völker schon tausende von Jahren kennen. Und Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, weil die traditionellen Wege nicht mehr existieren. Weder Jagd noch anderes, was sie gemacht haben. So, sie müssen sich auch ändern. Und das ist ein Schwerpunkt.
Also es wurden viele Gesetze geschaffen, viele Regeln geschaffen, die ihnen ein besonderes Beibehalten ihrer Tradition ermöglicht haben, eigenes Schulensystem und ähnliches, und eigenes Gerichtsbarkeit gewisserweise auch. Und aber ich denke, es ist eben schwierig. Die Lebensbedingungen sind so nicht mehr, wie sie waren. Es wandelt sich sehr schnell, und das führt dazu, dass viele Leute am Existenzminimum sind oder noch darunter.
Meine Herren, nach dem, was wir gehört haben, ein Land mit immerhin 2 offiziellen Sprachen, hunderten verschiedener Nationalitäten, vieler, man kann eigentlich sagen, fast alle Weltreligionen, die da versammelt sind. Was hält dieses Kanada zusammen, Herr Jandl? Was ist identitätsstiftend? Was vereint die Menschen?
Das ist natürlich eine gute Frage, die auch erstmal nicht ganz so einfach zu beantworten ist. Es ist sicher die Liebe zu diesem Flecken, an dem sie sich befinden. Ich glaube, Kanada ist ein Land, in das man sich verlieben kann. Im Osten, im Westen, im Norden, im Süden. Es gibt natürlich so etwas wie Identitäten, die einfach unheimlich eng mit der Landschaft verbunden sind. Dann gibt es aber auch die urbanen Identitäten. Und was das alles zusammenhält, man kann es sich fragen.
Es gibt, gut, Sie fragen sich's. Ich sehe, Sie suchen nach Antworten. Vielleicht auch bei sich. Herr Botschafter, was ist für Sie identitätsstiftend oder verbindend?
Wir haben schon die Identitätsdebatte seit über 100 Jahren in Kanada und das geht immer weiter. Wer sind wir? Und dann hören wir gerne von Ausländern, was wir eigentlich sind. Dann freuen wir uns, weil das uns hilft.
Ich wollte jetzt gerne von Ihnen hören, was Sie sind.
Na, ich glaube auch, wir sind tolerant, wo jeder Möglichkeiten hat, sich aufzubauen, wenn Sie das wollen. Und wenn Sie die Natur genießen wollen, das können Sie auch machen. Es sind viele Völker in Kanada, die einfach eine zweite Heimat gefunden haben. Viele zu verschiedenen Zeiten in unserer Geschichte waren Flüchtlinge, ob aus Lateinamerika, ob aus Europa, die letzte Zeit aus Afrika. Und sie fühlen sich wohl, sie beteiligen sich. Und wir haben gemerkt in unserer Geschichte, die erste Generation, die Einwanderer, die arbeiten schwer, die stellen sich ein, dass die Kinder dann auf die Universität kommen können. Und jetzt sehen wir diese zweite, diese dritte, diese vierte Generation als Abgeordnete in der Politik. Und unsere Gouverneur-Generalin, Michael Jean, ist gebürtig aus Haiti. Mhm. Und sie ist die Vertreterin der Königin in Kanada. Also das ist praktisch unsere Bundespräsidentin. Und das zeigt, dass wir haben Yes We Can vor den Amerikanern gemacht.
Sie hätten sich das patentieren lassen sollen.
Hätten wir machen sollen.
Ne, ja. Dann wäre es ein kanadischer Stempel gewesen.
Also eine breite gemeinsame Wertebasis ist sicherlich das eine, ja. Also die Toleranz, wie schon angesprochen. Anderes ist durchaus auch ein Lebensgefühl, eine Lebensweise und auch eine Abgrenzung zum südlichen Nachbarn spielt definitiv auch eine Rolle. Gleichzeitig, die Naturgewalten sind schon angesprochen worden. Wenn Sie jedes Jahr sozusagen diesen Kampf haben, wenn Sie dann stundenlang morgens Schnee schippen, wie macht jeder? Das schafft eine gewisse Gemeinsamkeit, ne? Diese Naturverhältnisse, dieses Auseinandersetzen und sich ins Verhältnis setzen zur Natur, zu den Weiten. Wenn Sie dann von einer Stadt zur anderen einfach mal 6 Stunden im Auto fahren, es sind einfach Gegebenheiten, die prägen und die prägen gemeinsam. Und gleichzeitig auch der Erfolg. Das Land ist ja wirtschaftlich sehr erfolgreich, muss man einfach sagen, und auch politisch erfolgreich. Es ist also durchaus so, dass es vieles Gute gibt, auf was man zurückblicken kann.
Mhm. Ja, ich will mal die Grande Dame der kanadischen Literatur zitieren. Margaret Atwood hat geschrieben, das Kanu ist Teil der kanadischen Identität. Kann man so sehen, beim Blockhaus waren wir schon und Sie haben es gerade auch noch angesprochen, Herr Sibeuer, nämlich das Verhältnis zur Entfernung. Also ich glaube, ein Kanadier nimmt gerne mal auch eine 7-stündige Fahrt ins Wochenendhäuschen oder in die Wochenendhütte in Kauf. In Europa ist man in 7 Stunden schon fast in einem anderen Land. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen zweiten Teil. Herr Botschafter, Herr Sibeuer, Herr Jandl, wir unterbrechen jetzt noch einmal für die Schlagzeilen. Für viele Kanadier war die Welt wieder in Ordnung, als US-Präsident Barack Obama seine erste offizielle Auslandsreise zum Nachbarn im Norden machte. Das hat zwar eine gewisse Tradition, aber der Vorgänger George Bush hatte sich nicht daran gehalten und die Regierung in Ottawa schon noch etwas brüskiert. Neben aller Symbolik standen bei dem Besuch Obamas allerdings auch ernste Themen auf der Tagesordnung. Die Wirtschaftskrise natürlich, der Freihandel, Energie- und Umweltschutz, Themen, die wir auch gerade schon ein bisschen tangiert haben. Im letzten Teil dieser Sendung soll es jetzt um das kanadisch-amerikanische Verhältnis gehen und wir wollen natürlich auch über die Beziehungen zur Europäischen Union und Deutschland sprechen. Heute zu Gast in der Matinee Dr. Peter Böhm, der Botschafter Kanadas in Deutschland, Anthony Sibeuer von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Andreas Jandl, Theaterwissenschaftler und freier Übersetzer. Herr Botschafter, bevor wir über Kanada auf der internationalen Bühne, sage ich mal, reden, vielleicht noch ein Wort zur Wirtschaft. In diesen Tagen ja ein Thema von großer Bedeutung. Und auch nur noch global eigentlich zu verstehen. 15 Jahre lang verzeichnete Ihr Land ununterbrochenen Wachstum. Kanada ist bedeutender Rohstofflieferant. Wie wirkt sich die Krise bei Ihnen aus? Spürbar?
Schon spürbar, aber nicht so ernst wie in manchen Ländern. Wir hatten, wie Sie sagten, also einen guten Haushalt. Wir waren 10 Jahre waren wir im Plus und das haben wenige Länder. Jetzt werden wir in ein Defizit hineinfahren durch unser eigenes Konjunkturpaket. Unsere Banken sind solid. Auf einmal sind 2 von unseren Banken zur Top 10 der Welt geworden durch diese Krise. Hypothekenblase hatten wir auch keine. Unsere Nachbarn hatten eine sehr große. Aber andererseits, wir haben 80% unser Handel ist in dem NAFTA-Bereich, also mit den Vereinigten Staaten und Mexiko. Wir sind die größten Auslieferer Energieprodukte an Amerika, das heißt Öl, Gas und so weiter. So auf die Dauer, wenn diese Krise eine längere Depression wird, werden wir auch leiden. Also Arbeitslose wird's mehr geben. Aber
es gibt auch schon die ersten steigenden Zahlen, nicht?
Es gibt die ersten steigenden Zahlen, aber in den letzten Tagen geht die Börse wieder hoch und die Hauspreise gehen auch wieder hoch. Ob das auf die Dauer geht, wissen wir nicht. Wir erzeugen in Kanada 18% der Autos in Nordamerika, nicht nur General Motors, Chrysler und Ford, aber auch Toyota und Honda. Da sind auch viele Zulieferer, die deutsche Firmen sind. Also nur um zu sagen, dass es eine globale Krise ist und wir da sehr viele Diskussionen mit Deutschland haben.
Gut, es gibt sicherlich kaum ein Land oder kein Land auf der Welt, was sich da im Moment ganz ausklinken kann. Aber die wirtschaftliche Verflechtung, Herr Siebauer, Kanadas mit den USA ist natürlich besonders stark. Chance wie Risiko gleichermaßen, muss man in diesen Tagen ja sagen. 82% der kanadischen Güter gehen nun mal über die Grenze nach den USA. Also das heißt, ist da zu erwarten, dass das Land auch ins Trudeln kommt? Oder wie der Botschafter sagt, es ist noch ganz gut dabei, weil es einfach extrem gute Zahlen vorher gab?
Das ist zum einen jahrelanger Haushaltsüberschuss. Das kann man sich in vielen Ländern gar nicht vorstellen. Also, das ist das eine. Das andere ist, das Bankensystem ist ganz anders aufgebaut gewesen. Das gilt jetzt als Erfolgsmodell, das viele andere Länder kopieren wollen. Also viele Risiken, das kann da so nicht eingegangen. Und ich glaube schon, dass eine gewisse Stabilität erstmal da länger auch sein wird, als wir das vielleicht in den USA sehen. Also zurzeit ist es jedenfalls so, dass es gibt zwar definitiv steigende Zahlen, aber Kanada längst nicht so getroffen ist.
Margaret Edward, Herr Jandl, ich habe die große Literatin ja gerade schon mal angesprochen. Die hat sich auch Gedanken gemacht. Die hat nämlich im letzten Winter, glaube ich, hat sie ein Band rausgebracht, Schulden und Schattenseiten des Wohlstands. Aktualität, also aktuelle politische Probleme oder Themen. Wie spiegelt sich das wieder in der Kunst- und Kulturszene?
Sicher mit einer gewissen Zeitverzögerung. Andererseits gibt es ja auch interessante Mischformen von Künsten, Performancekunst, die ist sehr nah am Puls der Zeit, multimediale Kunst, die ist auch in Kanada sehr groß vertreten. Das ist fast tagesaktuell.
Und hilft auch der kanadische Humor, den es ja gibt, Herr
Botschafter? Ja, unsere meisten Humoristen exportieren wir nach USA.
Und keiner.
Oder? Das weiß keiner, aber sie helfen gut mit.
Sie helfen gut mit. Muss man raufschreiben, Made in Canada, sonst denken alle, es ist aus den USA.
Wir wissen, wer sie sind. Die Amerikaner denken, das sind alles Amerikaner, aber wir wissen schon, wer sie sind.
Dann kommen wir noch mal ein bisschen auf das Verhältnis zu Amerika. Wir haben es ja gerade schon gesagt, also da liegt natürlich Chance und Risiko auch nah beieinander. Und es gibt durchaus auch wirtschaftliche Ängste Kanadas. Nicht, dass wir jetzt hier zu theoretisch werden, aber vielleicht können Sie ganz kurz mal erklären, was es mit dieser Kontroverse Buy American-Klausel auf sich hat. Die spielte eine Rolle, zum Beispiel auch bei den Gesprächen jetzt zwischen Obama und dem Ministerpräsidenten Harper. Also es geht um NAFTA, es geht um Freihandel, es geht um ein Abkommen und es geht um Ängste in Ihrem Land, Herr Botschafter.
Ja, und es geht auch um Politik.
Und es geht um Politik.
In beiden Ländern. Und das war es auch, dieses Buy America in dem Konjunkturpaket ist jetzt nicht mehr so ausgeprägt, wie es war. Und auch bei Rohprodukte und Stahl und so weiter ist die Furcht nicht mehr dort, wo sie war. Und das war nicht nur ein kanadisches Problem, aber da hat sich auch die Bundeskanzlerin Merkel eingesetzt und Präsident Sarkozy. In dieser Zeit, wenn man so eine Krise hat, darf man nicht zu einem Protektionismus führen. Und das ist die große Furcht. So, wenn sich jetzt am 2. April die G20 Präsidenten und Premierminister in London treffen, das werden sie dann besprechen. Also wie man aus diesem hinauskommt ohne Protektionismus.
Da sind jetzt schon zwei Stichworte gefallen, Herr Siebauer, die ich jetzt gerne nochmal aufgreifen würde, auch für diese abschließende Runde. Auf der einen Seite die unbestreitbare Nähe zu Amerika, auf der anderen Seite die Nähe zu Europa, auch zur europäischen Politik. Das heißt, ist es so ein Spannungsfeld eigentlich, in dem sich kanadische Politik schon immer bewegt hat?
Das ist ein absolutes Spannungsverhältnis. Also zum Beispiel Frédéric Mérand, ein kanadischer Politikwissenschaftler, hat gesagt, wir mögen kulturell, also Kanada möge kulturell von der Venus abstammen, wohne oder befinde sich geopolitisch gesehen aber nur mal neben dem Mars. Ja, das sind also Gegebenheiten, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Manche sagen auch, dass die kanadische Identität sich mitten im Atlantik befindet.
Eine Mischung, mitten im Atlantik.
Mitten im Atlantik. Eine Mischung eben aus dem Europäischen und eben im Amerikanischen. Wenn man die Medienlandschaft anschaut, ist es definitiv ein Gebiet, ein sozusagen Verbreitungsgebiet. Also die amerikanischen Medien werden in Kanada genauso gesehen, sag ich mal, obwohl es natürlich auch wichtige nationale Medien gibt. Also es ist sehr eng miteinander verflochten. Gibt es einen Wandel? Also ich meine, das passierte ist ja mit Obama ein Riesenunterschied, erstmal passiert. Bush war sehr unbeliebt, ähnlich wie in Deutschland und Europa. Obama ist sehr beliebt, sehr, sehr beliebt. Es werden riesige Hoffnungen in ihn gesetzt. Und das wird sich, also viele sind sehr entspannt und sehr erfreut darüber, wie die Wahlen ausgegangen sind. Und das wird jetzt sich zeigen, wie die Entwicklung oder die Beziehungen sich weiterentwickeln werden.
Aber was stellen Sie fest, auch an Diskussionen zum Beispiel mit Freunden? Also gerade nochmal auf dieses Spannungsverhältnis Europa auf der einen Seite, der große Nachbar auf der anderen Seite. Gibt es da oder gab es vielleicht auch schon immer eher die Sehnsucht nach stärkerer Ausrichtung in Richtung europäischer Politik?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja auch Projekte, die in diese Richtung gehen, mehr mit Europa zu arbeiten.
Wir sind immer froh, aber jetzt besonders, weil wir an einem Freihandelsabkommen mit Europa arbeiten werden. Also wir brauchen andere Märkte und Europa braucht auch uns, dass wir nicht für immer alles an die Amerikaner verkaufen müssen oder sollen. Und das, wir sind jetzt fast so weit. So werden wir doch mittatlantisch werden. Nicht nur mit dem Akzent im Englischen, aber auch wesentlich so.
Aber ich muss Sie noch mal fragen, Herr Botschafter, aus so kleinen Nuancen Ihrer Antworten habe ich schon gespürt, ich weiß nicht, wie Sie es selber beschreiben würden. Gibt es zwischen, oder wie würden Sie das Verhältnis zwischen Kanada und USA beschreiben? Ist es eine Hassliebe oder ist
es wir sind beste Freunde. Und die besten Freunde, die können auch mal raufen. Und so war es. Deshalb haben wir uns in Irak nicht beteiligt, aber wir sind in Afghanistan.
Aber auch nicht mehr so lange, oder?
Wir sind noch in Afghanistan, noch ein paar Jahre. Aber so geht es. Wir haben eine gemeinsame Geschichte. Wir haben andere Methoden. Wir haben eine andere Verfassung. Wir haben andere Gesetze. Aber man verträgt sich.
Man verträgt sich, man kann nicht immer mit, aber auch nicht ohne einander.
Ja, genau so ist es.
Was für den deutschen Beobachter faszinierend ist, ist eben auch wirklich dieses wachsende Selbstvertrauen auf der kanadischen Seite. Speziell vielleicht nochmal im frankokanadischen Teil, weil dort nochmal das Selbstvertrauen nochmal geschwächter war, in den 60er Jahren noch. Mit der stillen Revolution hat sich das geändert. Und dieses wachsende Selbstvertrauen ist in allen Bereichen des Lebens zu beobachten gewesen.
Erzählen Sie kurz, was die stille Revolution meint.
Ach so, die stille Revolution war in den 60er Jahren eine Bewegung, in der die frankophone Bevölkerung, die ja in Quebec die Mehrheit ist, sich gesagt hat, wir wollen fortan aus unserer Rolle der Unterdrückten, so wurde das damals wohl gefühlt, herauskommen und haben gesagt, wir sind jetzt maître chez nous, wir sind Herren im eigenen Land. Und daraus ergaben sich ja auch politische Konsequenzen. Es gab so etwas wie eine Selbstentdeckung der Franco-Kanadier. Und die dauert immer noch an, ist jetzt institutionalisiert in vielen Bereichen. Es gab Gesetze, die das Ganze gefestigt haben. Aber für den Beobachter, der jetzt vielleicht auch in historischen, größeren Zusammenhängen guckt, ist es eine unheimlich interessante Entwicklung, die dort stattgefunden hat. Eine Gesellschaft sucht sich ihren Weg.
Also das heißt auch eine Entwicklung, von der Sie sagen, dass sie auf ganz Kanada dann übergegriffen hat oder eben eigentlich nur für diesen Teilbereich?
Also es gibt für ganz Kanada diese Entwicklung. Mhm. Man setzt sich selbstbewusster von den USA ab, wie es früher war. Früher war es so, es waren vielleicht beste Freunde, aber der eine Freund hat immer Ja gesagt. Egal, was das Angebot war, egal, welche Preise für das Rohholz gezahlt wurden, es wurde Ja gesagt.
Nicht immer.
Nicht immer, aber... Nicht immer.
Sie haben auch mal ganz leise Nein gesagt?
Nein, es wurde auch manchmal vielleicht gesagt.
Oh, okay. Das ist die Diplomatie, die Sie schon so lange beherrschen, Herr Botschafter. Ne? Genau, und, also vielleicht und auch ein leises Nein, aber viel Ja haben Sie gehört,
und,
okay?
Das hat sich deutlich gewandelt. Ich glaube, ganz charakteristisch war ein Werbespot von einer Biermarke, Canadian Joe. Es wurde mit einer großen Feierlichkeit das kanadische Ich behauptet. Und
Aber mit Bier.
Und mit Bier. Da kommt die Geselligkeit wieder mit rein, die in Kanada sicher auch wichtig ist. Und parallel zu dieser Selbstständigwerdung von im Schatten des großen, bedeutsamen Nachbarn gab es eben auch im frankophonen Teil, also in Quebec, eine ähnliche Entwicklung, wo sich wirklich diejenigen, die sich unterdrückt gefühlt haben über Jahrhunderte, plötzlich behauptet haben. Und die Nebeneffekte, die diese Selbstbehauptung mit sich brachte, so was Befreiendes, fast Rauschhaftes, das ist ganz eindrucksvoll auch in der Literatur, in den Theaterstücken zum Beispiel zu sehen. Plötzlich kann man sich selbst präsentieren, plötzlich ist man jemand wieder.
Aber ist das dann zum Beispiel nur frankokanadische Literatur oder haben das auch andere Autoren aufgegriffen? Also zum Beispiel auch als Beobachter dann quasi fast von außen.
Das mag sicher später dazu gekommen sein. Mhm. Es war in den 70er Jahren, 80er Jahren erstmal eine Sache, die wirklich nur die Frankophonen betroffen hat. Mittlerweile wurden ja diese Themen in der Literatur abgelöst durch das viel globalere Denken. Also wenn man sich die Texte in den 90er Jahren bis heute anguckt, ist dieses Selbstfinden, Selbstbewusstsein entwickeln,
da ist man
sich
dann
absetzen,
schon ein bisschen weiter.
Ist überwunden. Mhm. Es ist jetzt nicht mehr so wichtig.
Herr Siebauer, jetzt sind wir schon fast wieder bei der Innenpolitik. Dabei wollten wir jetzt noch mal ein bisschen Kanada und der Rest der Welt, Kanada und Amerika, kurz tangiert Kanada und Europa, sagen Sie, haben Sie gerade unlängst geschrieben, war ja lange Zeit, über Jahrzehnte sehr wahrscheinlich, ein ziemlich konfliktarmes Feld. Sie stellen jetzt einen Wandel fest, Veränderungen fest, hin zu konfliktreich oder einfach anders? Versuchen Sie mal zu beschreiben, was sich verändert gerade in dem Verhältnis.
Also ich würde sagen, das Wasser ist ein bisschen unruhiger geworden, mehr würde ich nicht sagen. Das Verhältnis war so konfliktarm, dass der Fokus eben ganz auf andere Bereiche gelenkt worden ist. Und das ist jetzt nicht mehr so sehr. Das fing an mit dem Raketenabwehrsystem, wo die Amerikaner eine Zustimmung zur Nutzung von US-Basen in Kanada fürs System nutzen wollten. Das war der erste Punkt, wo es Divergenzen mit Europa gab. Es gab eine Zustimmung. Dann ging es weiter mit Kyoto. Es gibt eine ganze Reihe von, es ging weiter mit dem Reform des UN-Sicherheitsrats, wo Deutschland ja einen Vorschlag hat und eine Idee hatte und Kanada dann eigene Alternativen eingebracht hat. Das hat viele Beobachter verwundert, dass da eine Politik auf einmal in Zügen stattfindet, die sich eben absetzt von den letzten Jahren, die wir gesehen haben, von den 30 Jahren vielleicht davor. Das wandelt sich. Es ist ein neues Selbstbewusstsein teilweise. Das ist die Frage, wie weit das wirklich in der Bevölkerung verankert. Das ist definitiv sozusagen mit dem Premierminister Harper, aber auch schon davor eingeleitet worden. Das ist eine Veränderung, die ich sehen würde. Es gibt also mehr Themen, die konfliktreich sind, wo Kanada auch mal eine ganz andere Position betritt. Früher war es so, oder es ist eigentlich immer noch so, dass in fast 90% der Fällen Kanada und europäische Länder gleich abstimmen auf internationaler Ebene. Es ist aber ein bisschen weniger. Es gibt ein paar Themen, eben wie Kyoto, wo man sich nicht wirklich übereinkommt.
Ja, auf der einen Seite, Herr Botschafter, Herr Siebauer hat davor auch gesagt, sagen wir mal, die Eliten sind natürlich auch gerade, was Medien angeht oder sowas, noch sehr stark auch USA-orientiert. Also ob es jetzt Zeitungen oder andere Massenmedien sind, würden Sie dem so zustimmen?
Nee. Nein. Nee. Ich denke, also orientiert sind sie nicht unbedingt. Sie sind sehr bewusst, was in Amerika passiert. Und weil man Fernseher die ganzen Tag und Nacht schauen kann und Nachrichten sehen kann, ist es einfach so. Und man sieht auch hier in Deutschland CNN und BBC. Ich glaube, was wir in den letzten Jahren in Kanada gesehen haben auf der Bundesebene, wir haben jetzt die dritte Minderheitsregierung. Und für uns ist das in dem Westminster-System eigentlich nicht sehr normal, dass man eine Minderheitsregierung hat, aber wir haben jetzt die dritte. Und Koalition haben wir wenig Erfahrung, ganz im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel. Und bei uns ist irgendwie die Politik wilder. Ich sitze hier in Berlin und ich warte, dass es zum Kampf kommt, zu einer Polarisierung hier in Deutschland, dass ich mal sehen kann, wo die Parteien stehen. Und es ist alles mehr schlicht in Kanada. Da weiß man, wo die Parteien stehen. So.
Wo fehlt Ihnen der Kampf?
Hier fehlt der Kampf.
Hier fehlt der Kampf.
Zu Hause haben wir genug Kampf.
Da haben wir genug.
Ja.
Okay.
Ja, also die Liberalen haben jetzt einen neuen Parteivorsitzenden und es kann wohl möglich wieder zu Wahlen kommen. Und wir haben in den letzten 3 Jahren haben wir auch so viele Wahlen gehabt. Und zum Beispiel mit Kyoto, es hat wirklich keinen Sinn gehabt, da mit Kyoto einzustimmen, also ganz einzustimmen, wenn die Amerikaner nicht wollten, weil die neben uns sitzen und dann haben sie den großen Vorteil, wenn sie nicht mitmachen. und wir verlieren. Und das geht dann um die Politik, um die Wirtschaft und schließlich um die Wähler.
Wir haben viele Themen noch nicht angesprochen, meine Herren, sind aber trotzdem fast am Ende unserer Sendezeit. Aber Herr Botschafter, wir können natürlich ein Ereignis, was ja jetzt schon seine Schatten vorauswirft, das sollten wir nicht unerwähnt lassen. Im nächsten Jahr sind Sie, nicht Sie, aber Kanada, Austragungsort bzw. Gastgeber für die Olympischen Winterspiele.
Ja.
Die Welt zu Gast in Kanada. Was möchten Sie denn gerne, dass die Menschen mit nach Hause nehmen? Welches Bild, welchen Eindruck?
Dass sie viele Bilder von Kanadiern sehen mit Goldmedaillen.
Sie sind ja ganz schön bescheiden.
Ja, also vorher war ich diplomatisch, jetzt bin ich sehr ernst.
Okay, verstehe.
Nein, also Olympische Spiele sind auf der ganzen Welt sehr wichtig. Das haben wir jetzt im Sommer in Beijing gesehen. Und wird auch der Fall in Vancouver und Whistler werden. Wir hoffen natürlich, dass es viel Schnee gibt, sollte schon sein. Und ich bin gespannt auch, dass die deutsche Mannschaft sehr, sehr gut machen wird.
Herzlichen Dank. Diplomatische Worte dann doch wieder am Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Diskussion bei Dr. Peter Böhm, dem Botschafter Kanadas in Deutschland, Anthony Seebauer von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Andreas Jandl, Theaterwissenschaftler und freier Übersetzer. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Sage Tschüss und noch einen schönen Sonntag.